Ja, ich glaube, braucht man überhaupt ein Mikrofon? Würden Sie mich auch so verstehen, wenn ich so spreche? Ist das okay? Dann muss ich jetzt nicht eine halbe Stunde halten. Ich kann es aber natürlich auch halten, damit die Frau Knee mich mit dem Mikrofon fotografieren kann. Ja, schön, dass ich die Gelegenheit habe, vor einem komplett fachfremden Publikum zu sprechen. Sie sind ja im Wesentlichen, wenn ich es richtig sehe, Technikwissenschaftler. Aus meinem Fachbereich sind die Leute alle schon am Wasser, oder? Fast alle. Einer ist da. Lob ihm. Das heißt, ich freue mich, dass jemand da ist. Ich möchte trotzdem so sprechen, dass Sie mich verstehen. Wenn es geht, und Ihnen sozusagen einige Problemstellungen markieren, die wir so aus sozialwissenschaftlicher Sicht uns umtreiben. Und ich habe deswegen Ihnen versucht, mal einzusteigen. Wer in der vergangenen Woche oder vorletzte Woche im Klimapavillon zufälligerweise war, da hatte ich schon mal einen Vortrag gehalten, da war die Ministerin, da diese Umweltministerin. Und ich werde ein paar der Folien wiederholen, weil dort ging es eine ganz andere, eher politische Richtung. Jetzt hier möchte ich mehr im Bereich auf die Forschung, auf die empirische Forschung abheben. Und aber trotzdem mal den Frame herstellen. Also in der ersten Runde meiner Überlegung möchte ich einen Gedankenzusammenhang präsentieren, der für Sie, wenn Sie jetzt nicht aus der Sozialwissenschaft kommen, wenn Sie nicht, sage ich mal, politikwissenschaftlich interessiert sind, auf den ersten Blick etwas befremdlich vorkommt oder etwas fremd sein dürfte. Aber vielleicht spüren Sie sozusagen, das ist ja bei den Sozialwissenschaften oft so, gerade wir Soziologen, die soziale Arbeit hat das nicht viel anders, Psychologen manchmal auch. Wir besprechen Themen, wir überforschen über Themen, wo viele Bürgerinnen und Bürger, also auch Wissenschaftlerkollegen, sagen, naja, also das ist ja nichts Besonderes, das wissen wir ja auch schon. Ja, ist also, ihr bringt uns ja nicht, es ist Alltagswissen, was ihr uns liefert. Das natürlich, reicht natürlich nicht. Wenn wir ein Alltagswissen reproduzieren, in schönen soziologisch gestellten Codes, das wäre natürlich dürftig. Wir müssen natürlich schon empirische Insights, empirische Einsichten und Erkenntnisse präsentieren, die über das hinausgehen. Das tun wir auch, sonst würden wir auch nicht finanziert. Also wir kriegen ja auch Geld für viele Projekte. Das gibt man normalerweise ja nicht her, wenn man nicht irgendwas liefert. Und ich will trotzdem Ihnen sozusagen einen Frame, einen Deutungsrahmen anbieten, der jetzt gleich der zweigestuft ist. Der eine ist, ich will erstmal sagen, dass die Frage, mit der ich mich beschäftige, nämlich der Zusammenhang zwischen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsfragestellung, an einen Zusammenhang appelliert und einen Zusammenhang orientiert, der sich mit einem Problem beschäftigt, was nicht neu ist. Nämlich die Soziologie selber als Disziplin, die Sozialpolitik als eine angewandte Soziologie, so hat es Max Weber, einer der Begründer der Soziologie, genannt. Und die sind verbunden mit Ideen der Sozialreform. Also es ging immer darum, Lebensverhältnisse, die schwierig waren, die im aufkommenden Kapitalismus, der modernen Urbanisierung kritisch waren, die zu Konflikten führten, die zu Verarmung führten, zu großer Verelendung, diese Probleme sozusagen zu bewältigen, durch reformische Bestrebungen zu bewältigen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt in den vergangenen 30, 40 Jahren eine Bewegung, die man als den Begriff Nachhaltigkeit, Ökologie beschäftigt, Umweltpolitik, Ökologisierung, und die beschäftigen sich mit Problemen, die in der späten Industriesystem aufgetreten sind und die, Stichwort Klimapolitik, viele von uns sehr beschäftigen. Und jetzt ist die Pointe, dass bei beiden Themen mit einer ähnlichen Problemstellung operieren. Und deswegen gibt es auch Gründe, warum man auch wissenschaftlich mit einer ähnlichen Problemstellung operieren kann, nämlich sie basieren auf einer Rekombinierung und Mobilisierung von ökonomischen, politischen, kulturellen und ethischen Präferenzen der Akteure. Das heißt, dass hier etwas zu einem Problem, überhaupt als Problem gesehen, interpretiert wird, verdankt sich einer Rekombination bisheriger Annahmen. Und zwar sowohl bei den Beteiligten, ob es jetzt Unternehmer sind, ob es Gewerkschaften sind, Kirchenleute, einfache Bürger. Also neue, es werden Annahmen rekombiniert. Und der zweite Punkt ist, und jetzt kommt die Pointe eigentlich. Sie zielen auf die Internalisierung und die Internalisierungsgesellschaft. Internalisierung meint, dass Probleme, die in einem bestimmten System erzeugt werden, auch in diesem System gelöst werden sollen. Es ist offensichtlich, und als ein Beispiel, das ist für manche von Ihnen vielleicht verständlich, viele Probleme, die auf betrieblicher Ebene zwar verursacht werden, können aber auf betrieblicher Ebene nicht gelöst werden. Und da ist sozusagen der Sozialstaat eben ein sozusagen Strukturmodell, in dem sozusagen wirtschaftliche Problemstellungen im Wirtschaftssystem, mit dem Wirtschaftssystem gelöst werden. Ein Stichwort ist Sozialversicherungsbeiträge. Ja, also die Kosten, die sozusagen entstehen durch eine soziale Verwerfungen, sollen vom System selber getragen werden. Das ist so die Idee. Also Internalisierung der Probleme. Und diese Fragestellung bewegt sich natürlich auch ein Problem, was wir jetzt mit der Nachhaltigkeitsfrage haben. Ich bringe mal ein Bild an die Wand, das zeige ich gleich noch ein bisschen größer. Das ist der Ablauf meiner Überlegungen. Erstmal würde ich was generell zum Problem sagen, des sogenannten Holismus. Also warum ist ganzheitliches Denken gerade im sozialwissenschaftlichen Feld so schwierig? Das werde ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Ich werde das Paradigma der sozialen Nachhaltigkeit kurz skizzieren als Lösungsmodell und dann einige Forschungsfelder kurz skizzieren, einige Einblicke in das, was ich so mit diesem Paradigma in meiner Forschung hier in der Hochschule und darüber hinaus mache. Das sozusagen nur als Erinnerung, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, das sind die sogenannten 17 Nachhaltigkeitsziele. Das ist ein ganz interessanter Frame, der hat mich extrem gefreut, als es vor 3,5 Jahren die Vereinten Nationen das verabschiedet haben, dass es zum ersten Mal wurden systematisch sozialpolitische oder sozialreformerische und nachhaltigkeitsökologische Ziele kombiniert. Das gab es davor gar nicht. Es war immer separate Themen und es wurde zum ersten Mal zusammengebracht, also nur ein Beispiel, kein Armut, das Thema, kein Hunger, klassische sozialpolitische Ziele. Aber jetzt natürlich auch sowas wie bezahlbare und saubere Energie, Maßnahmen zum Klimaschutz und so weiter. Systematisch dahinter steckt ein ganz komplexes System, ein Monitoring-System mit großen Stiftungen, es ist ein Programm, an dem sich alle Mitglieder der Vereinten Nationen beteiligen müssen. Das machen sie auch, das geht bis runter auf die kommunale Ebene. Das sind diese Nachhaltigkeitsziele, mittlerweile normative fürs Handeln. Die Frage, wie man das jetzt im Praktischen, im Einzelnen macht, das kann man darüber streiten natürlich. Da gibt es natürlich die einen sind radikaler, die anderen weniger. Aber es ist ein Thema, was alle sozusagen zu politischen Ebenen in den Unterzeichnerstaaten diese entsprechenden Vereinbarungen bindet. So, was ist jetzt eben die Frage, was heißt überhaupt Forschungspraxis? Da ist die Frage, ist es eben eher eine Theorie, also ganzheitliches oder systemisches Denken, oder ist es eher eine Folge von Praxis, also praktischen Erfahrungen? Also ist sowas wie soziale Nachhaltigkeit überhaupt gar kein richtige Theorie, sondern eher so eine Praxisantwort, ne? Stichwort zum Beispiel jetzt diese internationalen Klimapanels, Energiepanels für die biologische Vielfalt etc. Oder sind es eher was eine Folge für die Praxis hat und dann wiederum auf welchen politischen Feldern? Das ist so die Frage, mit der ich mich bewege. Und da bringe ich mal ein Beispiel, wo man das mal sehen kann. Wir haben ein Projekt gemacht mit relativ großes Projekt mit dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein. Da ging es um die Zukunft der Altenhilfe in Schleswig-Holstein. Da sollte man ganz breit denken, ganz breit von technologischen Fragen, Mobilitätsfragen, demografischen Fragen. Also 7 große Trendthemen haben wir identifiziert, die sollten bearbeitet werden und sollte herausgefunden werden, ja, wie kann man die Altenhilfe gesamtgesellschaftlich besser positionieren. Und es ist zugleich fast gedacht als einen Beitrag zur Umsetzung dieser Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Die Frage war, wie kann man überall alt werden? Und ich will jetzt nur ein Beispiel geben, ich will es nicht in die Details reinführen, das führt zu weit, aber nur ein Beispiel, da haben wir sozusagen ein Systembild entworfen, wie die verschiedenen Nachhaltigkeitsziele und die Ziele, die wir in diesem Projekt verfolgen, wie die miteinander zusammenhängen mit den Nachhaltigkeitszielen. Und da ahnt man sofort, huch, das ist ja, wie soll denn was mit wem zusammenhängen? Jetzt kann man natürlich dann quantitative Relationen bestimmen, haben wir auch gemacht. Aber Sie merken sofort, und das ist der Sinn dieser Überlegung, mal zu merken, wenn ich einmal anfange, mich auf komplexe Lebensverhältnisse einzulassen, dann lande ich sozusagen auch im komplexen Modell. Und ich bringe nur 2 weitere Beispiele, das war jetzt ein Beispiel aus einem unserer Projekte. Und hier ein Beispiel jetzt hier aus einem Bemühen sozusagen hier, Policy Coherence to Achieve SDGs, using integrated simulation models to assess effective policies. Also Simulationsmodelle, das sind nicht die einzigen, die sich damit beschäftigt haben. Wie kann man diese komplexen Ziele, wie kann man da Simulationen machen? Da landen wir schon, da kommen wir schon gar nicht mehr richtig durch. Die haben sich dann schon Mühe gegeben. Aber hier noch ein weiteres Beispiel, das fand ich besonders gut. Der International Council for Science, ICSU, das ist die Dachorganisation aller Wissenschaftsförderungsorganisationen der Welt. Also die DFG, zum Beispiel deutsche Mitglied in der ICSU, die haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Also wie kann man so komplexe gesellschaftliche Formationen, wie kann man das modellieren? Wie geht das? Da haben sie die Zusammenhänge zwischen diesen SDGs, diesen verschiedenen Zielen hergestellt. Da gibt es eine ganze Publikation dazu. Das ist alles sehr, also hier sinnvolle, bezahlbare, saubere Energie. Wie hängt es mit anderen Zielen zusammen? Ich will es jetzt nicht vertiefen, will nur andeuten, dass diese Frage, wie kriege ich Komplexität reduziert, wie bekomme ich sie aber auch wieder abgewimmelt, wie bekomme ich sie in diesen Zusammenhang von sozialwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen modelliert. Also erstens, meine erste These ist, die Forschungsparadigma sozial nachhaltig erfordert eine holistische Forschungspraxis, die enorme Anforderungen an Konzeptualisierung, Indexierung, Skalierung und Auswertungsstrategien stellt und Überforderungen nahelegt. Das Problem ist, dass Indexierungen ohne normative Privilegierung von Indikatoren nicht möglich sind. Wenn ich es jetzt im Detail, ich habe dazu auch einiges geschrieben, anschauen, nur ein Beispiel. Zumal gibt es hier, dann gibt es eine weitere Operationalisierung dieser Sustainable Development Goals. Da haben wir zum Beispiel, es gibt eine große Einrichtung, die Bertelsmann Stiftung, die finanziert mit einigen internationalen Organisationen eine solche Modellierung der SDGs. Da haben die zum Beispiel sich nicht entschieden, die wollten sich nicht entscheiden, welche sind wie wichtig, welche Indizes. Und dann haben wir zum Beispiel sowas, dass der Anteil der Geldautomaten pro Kopf der Bevölkerung auf derselben Ebene verhandelt wird, wie der Bevölkerungsanteil, der in absoluter Armut lebt. Und da ahnen wir schon, natürlich ein bisschen schräg. Ich meine, das macht es den Leuten auch klar. Aber ich will ein Beispiel nur zeigen. Jetzt, um wie viel ist denn der eine Indikator anders zu gewichten als der andere? Und natürlich kommen wir im praktischen Leben um solche Indikatorengewichtungen nicht umhin. Ja, und auch wenn wir dann in eine konkrete politische Beratung einsteigen. Hier sozusagen die Überlegung, was heißt es also, welche Themendimensionen haben wir hier in dem Bereich? Also wir haben erstmal geht es, wenn wir über diese ganzen sozialen Nachhaltigkeit sprechen, haben wir, es geht um Fakten, also um empirisches Wissen, empirische Forschung. Es geht aber auch um politisches, also das Problem, wie kriegt man sowas angewendet, transportiert, so ein Stichwort, vielleicht haben Sie davon schon gehört, greift um sich, Reallabore zum Beispiel. Ich selber leite auch da ein Zukunftslabor. Der Laborbegriff ist aus den Techniken, von Techniken rübergewandert in die sozialen Gesellschaftswissenschaften. Vielleicht, weil man sich die Technikerreputation verspricht oder was auch immer der Grund ist, da gibt es natürlich Gründe dafür. Dann organisatorisches, nämlich wie kann man überhaupt in Wissenschaften Interdisziplinarität, Transdisziplinarität organisieren, also Sustainable Sciences, das ist eine eigene Forschungsrichtung. Eine meiner Mitarbeiter hat dann so ein Studium gemacht, Sustainable Sciences, gibt es hier bei uns noch nicht. Was machen die Leute überhaupt? Also so eine Transdisziplinen. In einer gewissen Weise, wenn ich mal zurückgehe, soziale Arbeit ist auch sowas wie eine Transdisziplin. Wirtschaftsingenieur ist vielleicht sowas wie eine Interdisziplin. Also es gibt, so neu ist das alles nicht. Also es gibt solche Kombis klassischer Disziplinen und dann gibt man mal Neodisziplinen. Also ganz neue Disziplinen, die heraus generiert worden sind aus bestimmten organisatorischen Anforderungen. Last but not least, Epistemik, das will ich jetzt nicht vertiefen. Also was heißt das überhaupt Ganzheitlichkeit? Also was heißt überhaupt Holismus? Was heißt überhaupt systemisches Denken? Ich will das ist eben die Frage der Paradigmensetzung. Und also hier nochmal, wie ich es eben gerade schon dargestellt habe, als Zugang zu Nachhaltigkeitsphänomenen, aber auch als soziale Nachhaltigkeit selber, sozusagen im Rahmen, das ist jetzt, wenn man das Thema Sozialnachhaltigkeit im engeren Sinn anschaut, im Rahmen des Drei-Säulen-Modells, haben Sie vielleicht schon davon gehört, soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit, aber soziale Nachhaltigkeit eben auch als holistisches Forschungsprogramm. Aber last but not least auch als ein Polity, als ein Politikkonzept, dazu zwei, drei Gedanken nachher noch. Also mal diese, was heißt soziale Nachhaltigkeit überhaupt? Eben, es ist eben auch ein Forschungsansatz, es ist aber auch ein Politikkonzept, es ist auch ein Kommunikationskonzept und es ist natürlich auch ein sozusagen Politikmodell im komplexeren Sinn als ein Politikmodell, Öko-Wohlfahrtsregime, wie manche dies nennen. Ja, also das habe ich sozusagen hier einmal so zusammengestellt, das kann man, wenn man das will, auch nochmal nachlesen, hier kann man es nachlesen. Ich habe dann mal im Anschluss an diese Studie, die ich im Auftrag des IASS gemacht habe, Institute for Advanced Studies in Sustainability Sciences in Potsdam, habe ich dann mit denen gemeinsam so ein Symposium durchgeführt und meinen Mitarbeitern, haben eine ganze Reihe von Kollegen, das kann man alles im Internet finden, das ist ja auch runterzuladen, haben wir genau diese Frage mal versucht, mit einer Reihe von Kollegen verschiedener Disziplinen zu erörtern. Es ist nicht so einfach. So, also nochmal Zugang und eben drei Säulen, wie ich es gerade an die Wand geworfen habe. Das hat natürlich eine andere Dimension noch, die ich jetzt wirklich nur streifen möchte, weil die jetzt bei Ihnen hier nicht groß auf Resonanz stoßen wird, das ist nochmal die Frage der Wohlfahrtstypen. Ich selber, aber Sie haben alles schon davon gehört, es gibt links, Mitte, rechts, also konservative Sozialisten, Liberale haben sie, das wissen Sie alle, wir sind ja auch alle Bürger und wählen auch, oder Bürgerinnen. Und es gibt aber die Frage, gibt es sozusagen noch ein weiteres Konzept, das wird auch diskutiert, sowas, ich nenne es mal garantistisch und menschenrechtlich basiertes Politikkonzept. Das ist deswegen ganz interessant, weil die Frage ist, die wurde heute ja auch stehen, gibt es auch Politikmodelle, die dieser Komplexität der Weltlage, dieser sozialen Nachhaltigkeitsfrage einigermaßen adäquat gegenübertreten. Wichtig ist bei solchen Modellen, ganz wichtig, das kennen Sie aus anderen Disziplinen genauso, wir finden natürlich nichts Vernünftiges heraus, wenn wir keine Modelle haben. Also ohne Theorie kommen wir nicht weiter. Umgekehrt müssen wir die Theorie immer als Instrument betrachten. Wir dürfen nicht zu ideologisch sein und glauben, die Wirklichkeit unterwirft sich unseren Modellen. Sondern die Modelle sozusagen sind immer nur Heuristiken, um Wirklichkeit zu verstehen. Das heißt, im praktischen Leben ist die Wirklichkeit oft gemischt. Das ist nicht ganz genauso, wie wir uns das vorstellen. Das gilt für sehr viele Disziplinen. Mutig für fast alle Disziplinen. Das ist in der Sozialwissenschaft und Sozialpolitikforschung natürlich genauso. Es gibt natürlich, aber eben, wir finden zum Beispiel so Länder wie USA, da finden wir natürlich eine starke liberale Ausrichtung, aber es gibt natürlich auch in den USA gibt es Leute, die nicht liberal sind, also nicht nur wirtschaftsliberal sind. Das wäre ja absurd. Also es gibt eben unterschiedliche Strategien, aber es gibt eine grobe Ausrichtung des Gesamtsystems und die ist in der Tat so. In Schweden ist eher sozialdemokratisch, Deutschland eher konservativ, in der Schweiz, wie ich das nenne würde, eher weich garantistisch. Also wir haben dort sehr viele große Dominanz von Bürgerversicherungen. Und ein Beispiel, wo man es ganz schön sehen kann, hier zum Beispiel ein Beispiel CO2-Preis. Wie gehen wir mit den CO2-Preisen um? Da gibt es eine Gutachten Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, wo wir eine CO2-Abgabe einführen. Und ganz interessant, in der Schweiz haben wir es so gelöst, dass sie die CO2-Abgabe an die Bürger zurückverteilen. Ja, das geht aber in der Schweiz auch relativ einfach, weil alle Bürger in einer Bürgerversicherung sind. Deutschland ist gar nicht so einfach. Sie können gar nicht einfach allen Bürgern Geld zukommen lassen, ja, weil die gar nicht alle ein Konto haben. Es sind ja viele, die machen keine, oder es ist nicht ein einziges System. Sie müssten die Leute mühsam identifizieren, weil über das Steuer, auch bei der Steuer müssen sie zwar zahlen, aber sie kriegen ja normalerweise nichts, außer wenn sie vorher gezahlt haben. Wenn in Ländern, wo es eine Bürgerversicherung gibt, gibt es eine einfache Technik, dann zahlt man den Leuten das wieder auf ihr Bürgerversicherungskonto. So ist es in der Schweiz. Deshalb konnten wir es auch technisch ganz einfach lösen und haben es auch so gemacht. Relativ hohe CO2-Abgabe, relativ hohe Rückerstattung und damit auch eine hohe Akzeptanz, weil die Bürger spüren, sie ist wirklich nur eine Steuerungsfunktion. Also wer viel CO2 abgibt, verausgabt, muss mehr bezahlen. Aber in der Gesamtsumme ist es für sich sozusagen, dass der Staat sich bereichert, in Anführungszeichen, auf Kosten der Bürger. Also war so, fand ich ein interessantes Beispiel, da kann man das ganz gut sehen, weil man das normalerweise gar nicht, die meisten Leute verstehen das gar nicht, warum es in der Schweiz so geht. Aber es liegt eben daran, dass die diese technischen Möglichkeiten haben. So, das hat Konsequenzen eben auch für die ganze Überlegung sozialer Nachhaltigkeit. Das will ich jetzt nicht nochmal andeuten. Also wenn Sie jemand aus einer eher liberalen Sicht kommt, da hat er auch so eine Vorstellung von Nachhaltigkeit, aber da hat er meist so Gedanken wie die schwarze Null, Generationengerechtigkeit. Oder Leute, die aus ihrem konservativen Kontext kommen, die denken dann eher so an Unternehmensnachfolge und sowas. Also ist nicht, ich sage das gar nicht normativ, sondern nur mal von der analytischen Seite her. Und wer ein Sozialist, Sozialdemokrat eher Verteilungsungleichheiten im Kopf hat und eher mehr Gleichheit herstellen will. Also jeder bringt so sein eigenes Programm mit und dann müssen die sich halt irgendwie zusammenraufen. So ist es dann im Leben. So, also nochmal, das gewinnt eben, das Konzept sozialer Art gewinnt eben meiner Meinung nach durch die Erweiterung auf die Wohlfahrtsregimeperspektive. Und dann finden wir, dass natürlich das Ganze analytisch ist, aber natürlich eben auch gewisse normative Dimensionen hat. Und das macht das für mich, also für mich ist als Sozialwissenschaftler wichtig, dass ich den Leuten, dass ich sozusagen mit den Leuten, die ich untersuche, die ich befrage, dass ich denen auch ihre eigene normative Verengung auch zurückspiele. Nicht, weil ich behaupte, dass ich selbst jetzt ganz unverengt bin, das wäre arrogant, wer kann das von sich sein. Aber wir haben so eine Unübersichtlichkeit, dass, und ich zum Beispiel komme jetzt gleich zu einem Projekt, da ist mein Auftraggeber oder mein Gegenüber ein FDP-Sozialminister. Ja, das ist, klingt für viele Leute in diesem Bundesland, wo ich das mache, als ein Widerspruch in sich. Wie kann ein FDP mein Sozialminister sein? Ja? Da ist aber trotzdem, jetzt muss man damit umgegangen werden. Also muss man mit den Leuten handeln. Habe ich ja mit allen möglichen Leuten, Abteilungsleiter, Staatssekretär, mit allen zu tun, muss dann mit denen irgendwie zurechtkommen. Das ist jetzt nicht ganz meine Orientierung, aber ich muss den Leuten natürlich, und manchmal habe ich mit einer Staatskanzlei in Thüringen zu tun, das sind halt alles Linksparteileute, oder manchmal habe ich mit Konservativen, mit Adenauer-Stiftungen zu tun gehabt. Da muss man sich auf die Leute hier einstellen. Ich kann ja, ich habe auch meine Meinung, aber ich muss halt mit den Leuten, für die Leute so objektiv wie möglich auftreten. So, also Methodik, Gesellschaft, Politik, unterschiedliche Zugänge. Jetzt will ich noch ein paar Beispiele bringen. Also es geht im Grunde um das Internalisierungsprogramm. Jetzt möchte ich das an ein paar Beispielen von Projekten zeigen. Wir haben ein Projekt gemacht, letztes Jahr veröffentlicht. Das war ein Bericht im Auftrag des Büros für technische Folgenabschätzung des Deutschen Bundestages, TAP. Da waren wir Teil eines ganzen Konsortiums. Da ging es um die Nachhaltigkeit verschiedener beiden großen landwirtschaftlichen Systeme, nämlich ökologische versus konventionelle Landwirtschaft. Und das ist gar nicht so einfach. Also als wir das übernommen haben, wir haben den Teilbereich soziale Nachhaltigkeit bearbeitet und dann stellte sich raus, wie hängt denn eigentlich was mit wem zusammen? Das ist nämlich also ein bisschen die Datenlage, Sie können es im Internet nachlesen. Wir haben uns echt Mühe gegeben, das ist bis heute noch nicht veröffentlicht, wir haben nur unseren Teil veröffentlicht, einfach so. Das habe ich mir auch angewöhnt übrigens, da mache ich mich dann unbeliebt, aber ich habe mir angewöhnt, ich veröffentliche manche Sachen einfach, auch wenn der Auftraggeber, vor allem wenn er nicht so viel zahlt, wenn er das nicht will. Naja, als Wissenschaftler, ich sage immer, ja, wir sind Wissenschaftler, ja. Und das ist ein großer Streit, hinter dem ganzen steht ein Riesenstreit. Sie glauben gar nicht, in diesem Konsortium, ganz am Schluss des Konsortiums, stieg die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft aus unserem Konsortium. Das ist der Verband aller, sozusagen der große Dachverband aller Bauern und so weiter und so weiter und landwirtschaftlichen Unternehmen. Die waren erstmal dabei, die wollten mitmachen, waren auch bei der Biskupsfrische und sagten, nee, das ist uns alles zu einseitig. Ich sagte, wo ist es einseitig? Liefert eure Beiträge. Nein, wollten sie nicht. Und so läuft das Ganze, auch die Wissenschaft ist durchpolitisiert in bestimmten Bereichen. Und gerade im Bereich Landwirtschaft ist es auf eine extreme Weise. Nur als Beispiel, das bringen wir auch hier wiederum, das bringt Komplexität. Hier Abbildung beziehen zwischen Agrarwirtschaft und ökonomischer Sozialnachhaltigkeit aus der Perspektive der Nichtbauern. Das sollten Sie jetzt nicht anschauen. Wie ging es dabei darum? Sie haben auch bei so einem Themenfeld das Problem der Komplexität, Komplexitätsreduktion. Zweites Beispiel, wir machen gerade auf der Aktion Mensch Stiftung. Das ist eine große Frühaktion Sorgenkind, finden Sie im Internet oder ab und zu auch im machen wir eine Evaluation, ein Programm, wir machen eine Teilhabe, Inklusion und Umbau der Angebote gemeinsam entwickeln, der Liga der freien Wohlfahrtspflege. Das Problem dabei ist, dass dass wir jetzt auf Bundesebene, das wissen die meisten zum Glück nicht, ne? Außer sie haben Angehörige, einer der größten Kostenblöcke der Länder, Sozialpolitik ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Ein großer, riesiger Kostenblock, allein Schleswig-Holstein im Jahr 500 Millionen, Thüringen ein bisschen weniger, aber auch sehr viel. Es kostet sehr viel Geld, das ist die Behindertenrechtskonvention, Menschen mit Beeinträchtigungen, so heißt es heute, wollen mehr Selbstbestimmung. Das heißt, es wird komplett umgebaut, das ganze System wird komplett umgebaut, ambulantisiert. Und da gibt es ein Modellform, das evaluieren wir. So, ich will jetzt auch das. Und auch da schon mal immer vom gleichen Problem Komplexität reduzieren. Was heißt überhaupt zum Beispiel Partizipation? Wie können Sie Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung messen? Vor allem, wenn sie auch geistig beeinträchtigt sind. Wie misst man das eigentlich? Das ist eine echte Herausforderung. Und ich will jetzt nur als ein Beispiel ansprechen, sind das Kriterien von Zufriedenheit? Was genau ist das? Wer sind unsere Auskunftspersonen? Wie sieht überhaupt das Ziel aus? Also was soll am Ende dran stehen? Was sollen die Leute wirklich können? Was soll am Ende des ganzen Projektes stehen? Nur als ein Beispiel, so die Leute so eine Befragung, wir machen eine Fachkräftebefragung, wir machen eine Nutzerbefragung, wir machen Textanalysen, wir machen Evaluationsworkshops und wir behalten uns vor, dass wir kritisch sind. Und das ist aus guten Gründen, weil das ist nämlich alles nicht so einfach. Also auch die, also das ist für mich ein interessantes Projekt, wir sind mittendrin. Ja? Aber auch hier, und dann haben wir dann verschiedene Zielgruppen und dann hier ein Beispiel, also die Frage, wen haben wir da drin in der Befragung, Mitarbeiter von Einrichtungen, tätig im politischen Bereich, aber so gut wie kaum, auch Angehörige, aber ganz wenige, aber nur als ein Beispiel, unsere Partner, die wollten nicht, dass wir die Angehörigen befragen. Ich sage, warum wollt ihr das nicht? Naja, dann machen wir die unruhig. Ich sage, ja, die Angehörigen sind nicht doof, die kriegen doch auch mit, was in der Welt ist. Nee, wollen wir das nicht. Ja, haben sich trotzdem ein paar Angehörige, aber ganz wenige. Auch dieses Feld erscheint eigentlich konfliktarm, es ist voller Konflikte, voller Streit und Zwietracht. Ja? Also das sind so Typen, was in Online-Befragungen, die wir gemacht haben. Trotz großer Bewerbung hatten sich gerade läpprige 70 Leute beteiligt. Wir haben wirklich wochenlang uns bemüht, das theoretische Zielgruppe war fast 800 Leute, 60 haben sich beteiligt, 70 haben sich beteiligt. War echt frustrierend. Aber warum ist das so? Das sind so Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen. Würde ich jetzt nicht. Jetzt kommt das letzte große Thema, Zukunftslabor. Das habe ich jetzt, kommt das Labor rein. Das ist ein Projekt, was ich gerade leite in Schleswig-Holstein. Das hat die Jamaika-Koalition beschlossen, also CDU, Grüne und FDP. Die wollen Zukunft der sozialen Sicherung definieren. Und dabei ist natürlich die Frage, was ist überhaupt ein Labor? bekannter ist vielleicht der Begriff Zukunftswerkstatt, davon haben Sie vielleicht schon gehört. Das ist damit arbeiten wir auch gerne. Das ist so ein Typus, bei dem hat man drei Phasen, das sind meist so eins- oder zweitägige Tagungen. Gibt so eine Kritik- und Dystopie-Phase, also Dystopie ist eine Art negative Utopie, wie soll es auf keinen Fall sein. Dann fantasieren die Leute, wie soll es auf keinen Fall sein. Da fällt ihnen immer sehr schnell was ein. Je nachdem, also Leute sind in Deutschland, es gibt auch vergleichende Studien, Deutschland ist ein besonders kritisches Land, also ein Nörgelland, das Nörgelland in Europa. Also anders nörgeln sie auch, aber Deutschland nörgeln sie besonders viel. Also Kritik geht gut, dann aber Fantasie, Utopie. Also was wollen wir eigentlich? Da wird es dann oft schon dünner. Also das habe ich auch, also was will man wirklich anders? Da wird es oft schon dünner, aber trotzdem wichtig. Und dann, wie bekomme ich das zusammen? Wie bekomme ich die Fantasie, also Utopie und die Dystopie so auf eine Lösung hin orientiert, dass wir sozusagen, dass es eine Umsetzungsmöglichkeit gibt. Das ist der klassische Weg der Zukunftswerkstatt. Bei dem Zukunftslabor sieht es leider ein bisschen komplizierter aus. Da haben wir gerade erste Veröffentlichung gemacht, Zukunftslabor Schleswig-Holstein, eine Literaturstudie gemacht. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, wenn Sie mit der Regierung zusammenarbeiten, vor allem bei einem hochpolitisierten Projekt, haben Sie natürlich massive Kontrollinteressen. Können Sie im Internet alles finden. Da haben wir auch die ganze Veranstaltung öffentlich gemacht, alle Videos aufgezeichnet. Aber da geht es zum Beispiel darum, haben wir das vielleicht gar nicht interessant, auch für viele von Ihnen. Wir haben da die erste Runde war Literaturstudie, wie wirkt sich der demografische Wandel auf die deutsche soziale Sicherung aus und wie wirkt sich der digitale Wandel aus. Und da haben wir, ich glaube, es ist eine ganz gute Veröffentlichung geworden. Da schüttelt einen danach schon der Kopf, aber so muss es eben sein. Die Frage ist nur, auch eine spannende Frage für uns Wissenschaftler, ergibt sich aus einer klugen Analyse der Wirklichkeit auch eine klare Prognose, wie es anders sein sollte? Also ergibt sich aus einer guten Bestandsanalyse, was die Hoffnung der Leute im Ministerium war, war eine gute Analyse, da haben wir auch schon eine Lösung, ist aber natürlich nicht so. Also da bleibt ein großes Feld der Unsicherheit. Na, und dann werden wir vergleichen, wir vergleichen jetzt noch drei interessante Reformstandorte, die passen mit diesen Wohlfahrtsregimetypen zusammen, haben wir uns ausgedacht, Finnland hat mit dem Grundeinkommen Experimente jetzt gerade gemacht, die sind gerade erst vorab veröffentlicht worden. Im Vereinigten Königreich, ein liberales Land, da haben sie ein System, was wir hier gar nicht mitkriegen, da haben sie den Universal Credit eingeführt, eine komplette Vereinheitlichung der Mindestsicherungssysteme, ein Riesenprojekt, noch viel größer als Hartz IV in Deutschland, mit riesigen Verwerfungen. Also überall gibt es kein Geld ausgezahlt, es wird alles viel teurer als gedacht. Und in Italien, haben Sie auch schon gehört, da gibt es eine Regierung, die ist ein bisschen merkwürdig, ein konservatives Land mit einer etwas schrägen linken und einer etwas noch schrägeren rechten Partei. Und die haben jetzt zusammen ein Bürgereinkommen eingeführt. Und das ist auch für uns immer faszinierend, das untersuchen wir auch. Also es gibt auch Leute, die da arbeiten, die da auch das evaluieren. Also Italien ist ja oberhalb der politischen Oberfläche auch ein sehr gut regiertes, durchaus ein gut regiertes Land. Da gibt es auch Universitäten, da gibt es auch Verwalter, da gibt es auch Evaluatoren. Also das ist ganz spannend und das werden wir da zusammenführen und schauen, was man daraus machen kann. Nur als Beispiel. Es gibt natürlich Reformszenarien mit einem sehr hohen Rechtsaufwand, wenn man ein ganzes Bürgergeld einführt und ein Grundeinkommen machen würde. Es gibt also Weiterentwicklungsmodelle und es gibt einfach Ausbau von Grundsicherungselementen. Nur als Beispiel, sowas wird da diskutiert. Oder man kann ganz andere Typen anschauen, Bürgergeld, Grundeinkommen als Typus oder eine Weiterentwicklung der Sozialversicherung. Jetzt bin ich schon fast am Schluss. Und das sind solche systematischen Überlegungen, Bilder, die wir im Laufe der Jahre so angestellt haben. Jetzt komme ich zur Schlusstabelle. Jetzt überlegen wir nämlich jetzt, da sind wir gerade dabei, ja, wie kann man das jetzt denn gewichten? Also haben wir da diese Grundtypen, wir werden uns dann vier Reformszenarien untersuchen, die werden nachher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das ist unser Unterauftragnehmer, werden die dann berechnet, also werden dann durchgerechnet in den Mikrosimulationsmodellen. Und dann aber, wie macht man das? Das muss man ja bewerten. Und dann machen so Kriterien, wie Demografieresistenz sind, wie Digitalisierungsresistenz sind, helfen oder hindern Sie Armut, wie sichern Sie den Lebensstandard, wie gehen Sie mit Migration um, wie gehen Sie mit dem Problem der Inklusion um, wie gehen Sie mit dem Problem der Umverteilung um. Also das sind solche Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist die Evaluationsmatrix und das wird natürlich dann nochmal mit Daten und Zahlen hinterlegt. Also so arbeiten wir, versuchen wir komplexe Phänomene zusammenzubündeln. Ja, damit bin ich genau 17 Uhr und hiermit bei der letzten Folie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.